Der Morgen ist ja ein Sonntag, wieder einmal, wo es mit dem Thema heisses Eisen. Das haben wir gesagt, wir werden immer mal wieder im Jahr verteilt über aktuelle Themen reden. Und da habe ich mich heute Morgen gefragt, was bewegt mich? Und ich möchte euch mitnehmen, was mich bewegt. Genau. Ein kurzes Inhaltsverzeichnis, was euch heute Morgen erwartet. Mich bewegt Beziehung zu Gott, seine Stimme zu hören. Mich bewegt Fürbitte für Buß, vielleicht etwas Spezielles. Dann die politischen Machtverhältnisse und auch die Situation von unserer Kirche. Bevor ich hier weitergehe, möchte ich aber zum Anfang noch beten. Jesus Christus, ich binde in deinem Namen die Stimme vom Find und ich nehme Autorität über meinen Verstand, über meine Gedanken, über unseren Verstand, über unsere Seele, über unsere Gefühle und sage, dass wir auf keine andere Stimme hören oder hören jetzt, heute Morgen, als auf deine von Jesus Christus. Jesus, ich bitte dich, dass du unseren Geist öffnest, damit wir verstehen können, was du uns sagen willst. Amen. Also fangen wir an mit der Beziehung zu Gott oder Gottes Stimme zu hören. Primär bewegt mich das Wachstum in der Beziehung zu meinem Vater im Himmel, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. So wie es der Krieg vorher gezeigt hat, ist es vergleichbar wie mit der Sporttour, respektive mit dem Diagramm, wo ich da nicht so Freude hatte, weil das ist, eben wie es der Krieg gesagt hat, die Zeit der Ferien. Nach der Ferien, Achtung, fertig, los, oder? Damit man wieder da raufkommt. So ist mir geistlich vor 3 Jahren gegangen. Da habe ich festgestellt, ups, ich stecke irgendwo da unten. Und dann habe ich mich entschieden, ich will in Beziehung zu Gott investieren. Und ich habe gemerkt, wie es da einen Weg gibt. Ich weiß auch nicht, ob es dort ein Niveau gibt oder ob das noch weitergeht. Einfach so viel, dass ihr da etwas euch darunter vorstellen könnt. Ich habe entschieden, mich in die himmlische Beziehung zu Gott zu investieren. Aber Beziehung, was heisst Beziehung? Beziehung heisst ja, miteinander zu reden. Und wenn ich mit jemandem rede, dann ist es ja nicht ein Monolog, sondern ich bin ja in einer Diskussion. Also wir sind im Gespräch miteinander. Aber wie höre ich dann die Stimme von Gott? Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Also wäre das ja normal, wäre das Standard, dass ich seine Stimme höre. Also habe ich mich da unten auf den Weg gemacht und habe angefangen, ich habe mir überlegt, wie könnte ich da starten, wie könnte ich da überhaupt reinkommen. Und ich habe angefangen, göttliche Eigenschaften aufzuzählen, für mich im Gebet auszusprechen und auch mit den entsprechenden Bibelstellen dazu. Ich bin einmal bei einer hängen geblieben vom Sagen von Paulus im 2. Korinther, wo er sagt, Gnade von Jesus Christus, die Liebe von Gott und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch. Ich muss sagen, gut, Gnade und Liebe, das ist mir in einem gewissen Sinn vertraut, aber Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist mir doch eher fremd. Da will ich gerne investieren, da will ich gerne lernen. Also habe ich mal bei Jesus nachgeschaut, was sagt er über den Heiligen Geist? Und er sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist, unser Beistand, unser Tröster. Und ich dieser Spur weitergefolgt bin ich dann auf eine Stelle gestoßen im Jakobusbrief, wo es heisst, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage, ups, ja, ist schön zu lesen, aber was heisst das konkret für mich? Und erstaunlich sagt der Paulus im Epheser 6 genau das Gleiche. Er fordert uns auch auf, in der Kraft vom Heiligen Geist zu beten. Also habe ich meinen Lehrer, den Heiligen Geist, herausgefordert und gesagt, komm, tu mich lehren. Und ich habe gemerkt, er nimmt mich an der Hand. Gleich, ich habe das Bild genommen, es ist für mich wie ein botanischer Garten, dass der Heilige Geist mich an der Hand nimmt. Und der botanische Garten, das ist quasi, jetzt im Vergleich gesagt, das Himmelreich, der neue Bund, ein Wesen von Gott. Und der Heilige Geist nimmt mich und führt mich da von Station zu Station und erklärt mir, was da läuft. Zum Beispiel so. Bildlich gesprochen, der Heilige Geist erklärt mir, was da läuft und geht, und ich höre da interessiert zu. Also das ist das Bild. Also sinnbildlich, den neuen Bund kennenzulernen, das Himmelreich kennenzulernen und das Wesen von Gott kennenzulernen. Der Heilige Geist führt mich eben, wie gesagt, Schritt für Schritt von Pflanzengruppe zu Pflanzengruppe und erklärt mir Details. Und ich lerne die Schönheit von diesen Pflanzen kennen, zu meinem Bild bleiben. Und ich lerne die Pflanzenfamilie kennen. So führt er mich und erklärt mir das Himmelreich, den neuen Bund. Und ich lerne das Wesen von Gott kennen. Ich lerne die unsichtbare Welt kennen. So lerne ich auch meine Zukunft kennen. Ich bin dann auch in diesem Zusammenhang auf einen Vers gestoßen im Römer 15, Vers 13, wo heisst, dass Gott die Quelle der Hoffnung ist. Und die Quelle der Hoffnung, die schenkt meinem Glauben Frieden und Freude, so steht es in diesem Vers. Es steht da weiter, dass die Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist soll in uns immer unerschütterlicher werden. Auch da wieder, die Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist immer unerschütterlicher werden, immer fester. So vernetzen sich Bibelstellen und Themen. Und ich lerne so auch über Gott staunen, über sein Wesen. Und der Paulus erklärt das im 2. Korinther 14 sehr gut. Ich habe das probiert, bildlich darzustellen. Der Paulus sagt, mein innerer Mensch wird täglich erneuert. Da muss ich sagen, was für eine Zusage. Mein innerer Mensch wird täglich erneuert. Und er sagt, schaut auf das, was unsichtbar ist, weil es unsichtbar ist ewig. Und das Sichtbare, das ist zeitlich vergänglich. Also wenn ich mich da nehme, mein Ich, mein Körper, meine Seele, Geist, Verstand, das bin ich, da habe ich zwei Möglichkeiten, respektive ich habe auf der einen Seite das, was sichtbar ist. Sichtbar ist vergänglich, es ist endlich. Und die Bibel beschreibt das als Geist der Welt. Der Paulus sagt aber, tönt euch auf das konzentrieren. Auf das, was unsichtbar ist, auf das, was unvergänglich ist, ewig ist. Und richtet uns auf den Geist vom Himmel aus. In die gleiche Richtung geht auch das, was der David schreibt, im Psalm 23,3. Dort sagt der David, Gott stärkt und erfrischt meine Seele täglich neu. Und das heisst dort noch, Gott bürgt da dafür. Also Gott steht dafür gerade, dass meine Seele täglich erfrischt und erneuert wird. Da muss ich auch sagen, was für eine Zusage. Und so bitte ich den Heiligen Geist und sage ihm, setze mir die Sensibilität frei, vom Hirt zu lernen, vom Hirt zu hören und die Stimme vom Hirt wahrzunehmen. Und jetzt in dieser Darstellung da überlegt, welche Stimme höre ich? Welche Stimme bestimmt mich? Ist es die Stimme da drinnen oder ist es die Stimme da drinnen? Was kommt auf dieser Seite, was kommt bei mir an? So bin ich wieder herausgefordert, den Heiligen Geist zu bitten. So bitte ich den Heiligen Geist, lehre mich zu unterscheiden, welchen Geist höre ich, welchen Geist bestimmt mich. Gehört meine Seele den Geist von dieser Welt? Oder, also gehört meine Seele das, was da hinten läuft? Oder gehört mein Geist, mein Verstand das, was da läuft? Ein Beispiel dazu. Ein junger Mann hat mich um Rat gefragt. Und währenddem, dass er so redet, habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Und ich habe dann für mich innerlich den Heiligen Geist gefragt, ich habe keinen Plan. Hast du einen Plan? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass das Bibelstellen, dass man es nicht Bibelstellen soll, die Emotionen unterordnen. Also nicht mit Bibelstellen die Emotionen rechtfertigen. Sprich nicht, das, was ich in meiner Seele da wahrnehme, hierher zu vergewaltigen. Und da habe ich dem jungen Mann geraten, frag den Heiligen Geist um Rat und schau weg von dieser Seite. Nimm deine Probleme und das von dieser Seite her anschauen. Und ich habe gemerkt, auch ich stand in der Gefahr, seelische Empfindungen und Wünsche am Willen von Gott zu unterstellen. Also das, was ich da in diesem Bereich empfinden und wahrnehmen, sagen, das kommt von da. Und da ist auch wieder meine Frage, da muss ich gelehrt werden. Also meine Bitte, Heiliger Geist, wo limitiere ich dich? Denn ich bin ja geschaffen als Tempel vom Heiligen Geist und Gott will, dass der Heilige Geist den Tempel von mir in Besitz nehmen kann. Und da ist auch wieder das nächste Gebet von mir, wo limitiere ich den Heiligen Geist? Gibt es bewusst oder unbewusst noch verschlossene Räume, wo er nicht den Zugriff hat? So habe ich auch angefangen, den Heiligen Geist um Erkenntnis zu beten und zu fragen, gibt es Situationen, gibt es Schuld, die ich vergessen habe, wo mir nicht mehr gegenwärtig sind, die aber noch einen Impact, also noch eine Konsequenz haben für das Leben da. Und es ist erstaunlich, ich habe immer wieder Situationen, die ich erkenne, die schon Jahre zurückliegen, wo ich merke, da hast du einen Fehler gemacht. Und ich habe angefangen, dass, ja, die Fehler zu bereinigen. Es ist so, Gott zeigt mir, Gott schenkt, also Gott belichtet so Situationen, Jesus bringt Licht ins Dunkel. Eigentlich wie der Schöpfung. Dort ist es genial beschrieben, am Anfang schaut Gott die Welt an und sagt, oh, das ist das Dunkel. Als erstes schafft er Licht, er bringt Licht ins Dunkel. Und weil das Licht in die Dunkelheit hineinkommt, wird die Unordnung sichtbar. Und dann fängt Gott an zu ordnen und in dieser Ordnung entsteht neues Leben. Und das passiert auch ganz konkret bei mir, wenn er mir Sachen zeigt, ich es kann erkennen, dann kann ich es bekennen, bereinigen und so kann ein neues Leben daraus entstehen. So bete ich auch, Jesus, setzt du mich frei von meinem sündigen menschlichen Wesen, zeig mir, wo ich noch zu fest da drin verhaftet bin. Der Heilige Geist wird als Geist von der Freiheit beschrieben. Und der Heilige Geist hilft mir, die Bereiche, wo Jesus da freisetzt, da einen im Besitz zu nehmen. Das quasi da, wo dann Land freigesetzt wird, das Land wieder können im Besitz nehmen, da einen. So wie beim Josua. Gott hat den Israeliten das verheißene Land geschenkt und hat gesagt, das Land gehört euch. Aber sie haben es im Besitz nehmen. Sie haben sich auf den Weg machen müssen und das, was Gott vorbereitet hat, auch umzusetzen. So bete ich, Jesus, setz die Bereiche in mir frei, wo ich dich limitiere. Und welche Bereiche sind noch vom Sichtbaren bestimmt, wo du gerne willst, dass ich mich darüber fokussiere? Zum Beispiel Selbstanklage. Ich sage mir, Jesus hat mich freigesetzt von Selbstanklage. Meine Seele sagt aber, in dem Punkt hast du versagt, also bist du ein Versagen. Wenn ich da dran stehen bleibe, dann muss ich sagen, mein Geist und mein Verstand sagt auf der Basis der Bibel, so klagst du Gott an, weil du bist ein Ebenbild von Gott. Und wenn du als Ebenbild von Gott geschaffen bist, dann klagst du ja die Schöpfung an, wenn du sagst, ich bin ein Versagen. Einfach so Auseinandersetzungen, die im Kopf stattfinden, die im Glauben stattfinden, die ich sehr herausfordernd finde. Und ich merke, der Heilige Geist hilft mir, die freigesetzten Bereiche in Besitz zu nehmen. Und so wächst in der Kraft vom Heiligen Geist auch mein neues Leben. Und er ist auch der, der die Früchte in mir bewirkt. Ich bin nicht aufgefordert, in mir Früchte zu schaffen, sondern er schafft in mir. Ich lerne, ihm Freiraum zu geben, dass er in mir seine Früchte wirken kann. Die Erneuerung, die wird da im Titus 3 sehr gut beschrieben. Das ist auch eine Stelle, wo ich darauf gestoßen bin, wo mir bis anhin nicht gegenwärtig war oder wo mir nicht bewusst war, dort heisst, dass der Heilige Geist von Gott freigesetzt ist. Und der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen durch Jesus Christus in mein Leben. Und so werde ich ein Erbe vom ewigen Leben. Es ist dort sehr gut und schön beschrieben. Und so lerne ich in dieser Zeit, wenn ich mit Gott unterwegs bin oder mich vor Gott positioniere und mich in die Beziehung hineinbegebe, lerne ich, wie Bibelstellen zu Bildern werden. Und Bilder prägen mich und ich fange an zu staunen. Und je mehr, dass ich staune, merke ich, dass die Ehrfurcht vor Gott nimmt zu und an die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit Gott. Und so wächst auch in einem gewissen Sinne ein Heimweh. Durch das Erkennen von dem Unsichtbaren, je mehr dass ich mich mit dem beschäftige, desto mehr habe ich auch das Verlangen, da mal zu sein. Also sprich, ich merke, wie das ein Heimweh mir freisetzt. Das ist für mich immer unbekannt. Ich konnte nichts mit dem anfangen. Heimweh nach dem Himmel, was ist das? Aber ich habe gemerkt, dass das Heimweh das wächst, durch das, dass ich verstehe, was der Heilige Geist, was Jesus will, was Gott will, dass die beiden Bereiche miteinander mehr kommunizieren. So bitte ich den Heiligen Geist, schütze mich, bewahre mich und lehre mich, lass mich erkennen, was von dir ist und was nicht von dir ist. Im Hebräer 4, Vers 12 hat es eine geniale Stelle, die heisst: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich lerne unterscheiden und ich will lernen unterscheiden, welcher Geist meine Seele bestimmt. Und ich will auch lernen, Gottes Geist über meine seelischen Empfindungen zu stellen. So, jetzt gehen wir zum Nächsten. Ich habe gesagt, dass Bibelstellen und Bilder mich prägen. Dazu ein konkretes Beispiel. In der letzten Gebetsnacht vom Oktober bin ich auch bei der... Es hat da einen Stand gehabt, eine Stelle, wo der Hebräer 13 ausgedruckt war. Und als ich das gelesen habe, bin ich beim Vers 3 stehen geblieben. Dort heisst es: Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ich muss sagen, ja gut. Wenn ich das nicht nur lese, wenn das nicht nur Worte sind, sondern wenn ich die Worte in meine Emotionen und in mein Denken hineinnehme, dann kommt das ganz ein anderes Gewicht über. Und ich verstehe auch immer besser, dass Jesus in Gleichnis geredet hat und nicht einfach mit nackten Worten, sondern Gleichnis haben viel stärkere Kraft. Ich habe dann gemerkt, wie aus dieser Hebräerstelle heraus, wie mein Interesse und Dringlichkeit für verfolgte Brüder und Schwestern zu beten zunimmt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch einen Podcast gehört oder geschaut zum Thema sichtbar, unsichtbar. Und dort wird die Geschichte von einer jungen Iranerin beschrieben. Sie ist im Gefängnis, weil sie Feuer gefangen hat, also respektive weil das Feuer von der ersten Liebe sie motiviert, ihren Glauben zu teilen.
Jedes Mal wird ihr so ein Zettel vorgelegt und sie wird aufgefordert, Untergrundleiter dort namentlich zu nennen und zurück zum Islam zu kehren, immer und immer wieder. Sie weigert sich, dort was draufzuschreiben, sondern hält am Glauben an Jesus Christus fest. Immer und immer wieder, bis zu einem Tag. An diesem Abend konnte sie nicht mehr. Das war einfach zu hart und sie hat zu Gott gesagt: Hey Gott, also wenn sie morgen kommen und mir den Zettel hinlegen, es tut mir jetzt schon leid, aber ich muss unterschreiben, ich kann nicht mehr. Und in dieser Nacht hat sie einen Traum, eine Vision, egal wie du es nennen magst. Und sie wird in so einen Raum geführt und in diesem Raum sind ganz viele Leute drin. Und die sagen immer wieder ihren Namen. Und sie versteht nicht ganz, woher wissen die meinen Namen, woher wissen die, dass ich hier bin. Und letzten Endes wird ihr klar, das sind all die Menschen, die für sie beten. All die Menschen, die für sie beten. Und das hat ihr so viel Kraft gegeben, dass sie bis zum Schluss am Glauben an Jesus Christus festgehalten hat. Sie hat ihn nicht verleugnet, bis sie letzten Endes freigekommen ist. Das ist, wie Gott dein und mein Gebet verwendet. Ist es nicht unglaublich? Und jedes Mal...
Genau. So. Also eigentlich bin ich noch bei Fürbitte, aber es spielt ja nicht so eine Rolle. Bei dem Beispiel, das sie erzählt, wird eindrücklich klar, was Fürbitte, wo da in dieser unsichtbaren Welt stattfindet, da in der, im Mensch und in der sichtbaren Welt für Konsequenzen hat. Und das hat mich motiviert, für verfolgte Christen zu beten. Und ich merke, dass das Interesse nimmt für mich zu. Ich habe auch schon an zwei Gebetsnächte von AVC mitgemacht und das hat mich sehr motiviert. Und es ist ja sehr begeisternd zu hören und auch sehr berührend und es betrifft einem, dass zum Teil sehe, was die Menschen erleben. Aber ich habe dann gemerkt, als ich so für die verfolgten Christen gebetet habe, dass es, Moment schnell, ich habe noch den Einschub gemacht von Paulus. Der Paulus erwähnt im Epheser 6 eigentlich den Paulus als der Apostel, der Lehrer, der Evangelist, der Hirte. Er betet drum und sagt, bitte, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Eben, ob sie jetzt verfolgt sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Betet auch für mich. Und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Das hat mich völlig fasziniert, dass der Paulus sagt, ich habe das nicht, ich bin da absolut nicht sicher, was ich sagen soll. Er, der, der unser Vorbild ist, sagt, bitte betet für mich. Und das hat mich wirklich sehr berührt, wenn er da sagt und uns mit einbezieht, respektive seine Zeitgenossen mit einbezieht und sagt, bitte betet für mich, damit ich die richtigen Worte sage und damit ich auch standhaft bleibe und damit ich motiviert bin. Und einmal, als ich so betet habe für die verfolgten Christen, ist mein Blick auf die Täter gelenkt worden. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, oder bin daran erinnert worden, was Jesus gemacht hat. Jesus hat gebetet, als er am Kreuz war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für die Soldaten gebetet, oder respektive für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und er hat so die Basis geschaffen, dass Gott diesen Menschen begegnen kann. Und Jesus hat für seine Verfolger gebetet. Genau, da wären wir jetzt bei dieser Fürbusse. Einmal in einem Podcast hat ein Mitarbeiter von Open Doors ist gefragt worden, wann kommt Verfolgung nach Europa? Und er hat dann geantwortet und gesagt, Verfolgung in Europa ist gar nicht nötig, weil die Verführung ist in Europa anstelle der Verfolgung. Und die Verführung ist viel effizienter, das ist perfider, weil sie unsichtbar ist, weil sie unsere Gedankenwelt prägt und bestimmt. In diesem Zusammenhang, wenn ich wieder im Botanischen Garten bin, bin ich auf Daniel 9 gestoßen. Dort tut Daniel Position ein, wo er für sein Volk betet. Also er springt ein für sein Volk und er sagt, oder er bittet und betet zu Gott, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und das hat mich motiviert, Fürbusse zu tun für euch Schweizer. Ich habe angefangen zu beten, vergib euch Schweizer. Vergib euch Schweizer, wo mir deine Werte missachtet, wo mir deine Werte aktiv bekämpft. Vergib euch Schweizer, wo mir durch gesellschaftliche und politische Ideologien verführt werden. Vergib euch Schweizer, wo mir die Ehrfurcht vor dir in der Präambel von unserer Bundesverfassung verspottet. Vergib uns, Vater, wo wir Judenhass zelebrieren und Juden verfluchen. Vergib uns, Schweizer, wo wir Satan, Geister und Dämonen verehren. Vergib uns, Vater im Himmel, dort, wo, vergib uns, Schweizer, wo wir deine Kinder, deine Gemeinde verfluchen. Und das setzt den Weg frei, dass ich beten kann. Jesus, Heiliger Geist, gieß du den Geist von der Buße und Umkehr aus über euch Schweizer. Setz den Geist von der Erkenntnis und der Wort frei über euch Schweizer. Setz in euch Schweiz, in unserer Schweizer Politik eine Ehrfurcht frei von dem Wert von dir, von dem Wert, von unsere Landesväter in der Bundesverfassung formuliert haben. Die Erwähnung dort in der Bundesverfassung, dass unsere Landesväter gesagt haben, einer für alle für einen, ist nicht nur der Drei-Musketier-Slogan, sondern hat auch eine geistliche Relevanz. Einer für alle. Gut, dann kommen wir zum Nächsten. Die politische Machtverhältnis. Es gibt Nächte, wo ich zur Nacht verwache und mich frage, Heiliger Geist, willst du mir etwas sagen? Soll ich jetzt aufstehen und fragen, was du mir willst sagen? Einmal in so einer Nacht bin ich aufgestanden, habe dann gefragt, was soll ich lesen? Was ist dein Fokus für mich? Dann bin ich darauf gestoßen auf 1. Timotheus 2. Dort geht es darum, dass man für die Obrigkeit beten soll. Und wenn es dann in den weiteren Vers geht, geht es auch darum, wenn man für die Obrigkeit betet, wenn man in einem Land kann leben kann, wo Frieden ist, dann ist die Basis gegeben, dass es einfacher ist für die Menschen, oder so wird es beschrieben, weil Gott will, dass wir in Frieden leben und dass die Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. So wird es dort beschrieben. Also so habe ich angefangen, auch für Politiker und unsere Staatspräsidenten zu beten. Ich bin dann wieder auf die Daniel-Stelle gekommen, wo der Daniel aufzeigt oder beschreibt, wie Gott über alles regiert. Es gibt dort eine spezielle Situation oder Szene, der Daniel und der König Nebukadnezar. Gott gibt dem Daniel die Einsicht und der Daniel formuliert das so: Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Nur bei ihm ist das Licht. Und dann wird der Daniel persönlich zum Nebukadnezar und sagt: 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über Königreiche, über alle Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Anfangs Mai habe ich auch in einem Wirtschaftspodcast ist mir bewusst worden, dass das Jahr ein super Wahljahr ist. Im Jahr 2024 werden in 70 Nationen neue Regierungen gewählt. 70 Nationen. Statistisch gesehen ist das mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Also sprich, 3,5 Milliarden Menschen könnten das ja an die Urne gehen. Könnten. Statistisch gesehen wird die halbe Weltbevölkerung neu regiert. Also die Regierungen von der Hälfte der Welt wird das Jahr neu bestimmt. Die 70 Nationen sind dann erweitert worden durch Iran, England und Frankreich. Iran und England haben ja das die Wochen erlebt. Frankreich wird heute bestimmt. Speziell, was eben auch noch das Jahr ist, dass das Jahr 2024 ist ein jüdisches Halljahr. Und was ein jüdisches Halljahr ist, das ist auch speziell, müsst ihr mal nachlesen. 3. Mose 25, das hat mich ein bisschen umgehauen, wenn ich das gelesen habe. Es steht dort unter anderem, es soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von euch wieder seinen eroberten Besitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Wenn ich mir das so überlege, was da steht, was Sinn und Zweck von einem Halbjahr ist und das, was zu Israel jetzt abgeht, bin ich gespannt, ob die Geiseln Ende September wieder daheim sind. Auf diesem Hintergrund muss ich sagen, stehen das ja gewaltige Veränderungen in dieser Welt. Und dann muss ich sagen, Gott, du hast alle Hände voll zu tun. Dir wird es sicher nicht langweilig. Und ja, ich hoffe, ich könnte den nächsten Ausschnitt bringen. Oder nein, der geht, glaube ich.
Gipfel der Kreml-Freunde. Der russische Präsident Putin trifft Chinas Staatschef Xi und den türkischen Präsidenten Erdogan mit dem Ziel einer neuen Weltordnung.
Also, mit dem Ziel einer neuen Weltordnung. Ich weiß nicht, wenn ich das so öffentlich am Fernsehen wahrgenommen habe. Oder sonst in einer Zeitung geschrieben, wie auch immer. Aber demgegenüber weiss ich, Gott setzt ein, Gott setzt ab. Also hat er wirklich alle Hände voll zu tun. Und was soll ich mir, wie soll ich jetzt mich in dem Ganzen positionieren? Da kann ich nur sagen, ich nehme mich zurück und mein Gebet ist, Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen. Weil gedanklich ist das für mich ein riesen Spagat. Einerseits haben wir Gnadenzeit und die Gnadenzeit soll reichlich Frucht bringen. Dazu hat der Leiter von OM gesagt, dass vom Jahr 0 bis ins letzte Jahrhundert sind 4% der Weltbevölkerung bekennende Christen geworden. In den letzten 100 Jahren ist das von 4% auf 12% gestiegen. Sprich, die Zunahme ist exponentiell. Einerseits das, die Gnadenzeit, andererseits bitte an Gott. Gott setzt dem Bösen in dieser Welt ein Ende. Und ich denke, das ist ein Spagat, den kann ich nicht, den komme ich im Kopf nicht klar über. Aber ich sehe beide Seiten und das Einzige, was ich machen kann, ist, mich da hinter Gott zu verstecken und zu sagen, dein Wille soll geschehen. Du weißt, was Sache ist. Und dazu sagt Jesus in Matthäus 24, es muss so kommen. Er sagt dort, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten, das habe ich auch noch heiß gefunden, Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Er beschreibt so wie eine Geburt, wo mit Wehen eingeleitet werden. Die Wehen sind nicht lustig. Aber wir wissen, die Wehen müssen passieren, sonst gibt es kein neues Leben. Also müssen wir wissen, die Wehen müssen passieren, sonst wird das Friedensreich nicht freigesetzt. Also Jesus sagt, keine Angst, ihr müsst keine Angst haben, fürchtet euch nicht, ihr steht unter dem Schutz vom Höchsten. So kann ich meine Sorgen abgeben, wie es der Paulus sagt im Philipper, wo er sagt, werft eure Sorgen auf Jesus, deponiert es bei ihm. Und Jesus sagt, jawohl, ich kümmere mich um das. Und dann wird Platz frei für den Frieden von Gott. Und das Konzept, das bin ich auch dran, das am Verinnerlichen. Dass das, was mich beschäftigt, sage, schau, ich gebe dir das, kümmere du dich darum. Und dann habe ich Platz für Neues, sprich Platz für den Frieden und Ruhe von Gott. Gehen wir weiter. Kommen wir zum Schluss zu unserer Gemeinde. Gebet für unsere Gemeinde war schon immer ein Thema für mich gewesen. Und Anfangsjahr hatte ich den Eindruck, lies der Epheser 6, die Waffenrüstung, und ich bin dann eben im Vers 12 hängen geblieben, wo es heisst, kämpft nicht gegen, also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ihr kämpft gegen die Macht der Finsternis. Das habe ich mir immer gesagt, jawohl, das stimmt. Ich stand in der Gefahr, da einen zu kämpfen, was sichtbar ist, was ich wahrnehme. Und nicht, was auf dieser Seite läuft. Das heisst für mich auch, wenn der Paulus sagt, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, dann heisst das auch für mich, es geht nicht primär um Menschen, es geht nicht primär um Schuldige und um Sündenböcke. Und da habe ich angefangen, auch da zu beten und Gott zu bitten und zu sagen, vergib mir, vergib uns. Vergib mir und vergib uns, wo wir mit negativer Kritik an der Gemeinde allgemein oder auch mit Kritik an der Leitung im Besonderen dies wirklich limitieren, dann Kritik ist wie eine Art Verfluchung oder wie eine Art Fluch. Es gibt auch positive Kritik, das ist mir schon klar, weil ohne Kritik kann man nicht wachsen, gibt es keine Veränderung. Aber es geht mir dann um die negative Kritik. Ich habe selber bei mir realisiert, dass ich Eventkillen kritisiere. Ich muss sagen, jawohl, tut mir leid, Vater, vergib mir. Das ist nicht recht, wenn ich mich negativ über Eventkillen auslahne. Oder wenn ich auch eifersüchtig auf andere Gemeinden schaue. Und ich kann sagen, Vater, vergib mir, da habe ich kein Recht dazu. Ich habe erkannt, dass wenn ich negativ rede und denke, dass ich da wie einen Fluch ausspreche. Es ist mir bewusst worden, wenn ich tief getroffen war, vor, ich weiß nicht, es ist schon 10 und mehr Jahre her, wo mir eine externe junge Frau gesagt hat, aha, du kommst von Hinwil, dort, wo alles schief läuft. Das hat mich damals mal recht getroffen und ich habe eben, das ist auch etwas von dem, was mir Gott gezeigt hat, das ist mir letztens durch den Kopf. Ich habe gemerkt, ich muss dieser Frau vergeben. Ich kann das nicht einfach so stehen lassen und mich nerven an dieser Aussage, sondern da muss ich ihr vergeben. Und ich denke, die Frau hat nicht gewusst, was sie ausspricht, wenn sie sagt, aha, dort läuft einiges schief. Wie gesagt, das, was ich sage, das hat Macht, ob es jetzt positiv ist oder negativ. So wie Nathanael, nicht du, aber der Nathanael zum Philippus gesagt hat, was kann aus Nazareth schon gut kommen? Ja, muss ich so stehen lassen. Meine Frage ist, wo sollen wir primär wachsen als Gemeinde? Sollen wir da wachsen, im sichtbaren, endlichen, vergänglichen Bereich? Oder wollen wir im unsichtbaren, ewigen Bereich wachsen? Was ist sichtbarer? Wenn wir Konzept suchen für Wachstum, dann muss ich sagen, Moment mal, da könnten wir mehr von der Untergrundkirche lernen, wie man wächst, als von erfolgreichen Gemeinden. Tatsache ist, dass die Zahl der bekennenden Christen in der Verfolgung stärker wächst, als da, wo wir Frieden haben. Das müssen wir so sagen, müssen wir so stehen lassen. Also das ist mein Gebet für uns und unsere Gemeinde. Da bete ich für geistliches Wachstum. Ich bete für geistliche Mündigkeit. So wie es der Paulus formuliert, wenn er sagt, nicht nur Milch, sondern ich will da gerne feste Speise geben. Also ich bete, dass wir fähig werden zur Multiplikation, dass wir fähig werden, Jüngerschaft zu fördern und Menschen zu Jünger zu machen, wo selbstständige, erwachsene, mündige, im Glauben mündige Menschen werden. Auch da eine Sehnsucht, ich bete für eine leidenschaftliche Sehnsucht, dass wir in unserer Gemeinde eine intime, empathische Beziehung zu Gott, dass wir eine Sehnsucht haben nach dem. Also ich denke, jetzt habe ich genug geredet. Ihr habt einen Einblick bekommen, was mich bewegt. Es ging da schon noch weiter. Ich habe schon noch weitere Themen. Ich bin da noch nicht fertig, aber für heute bin ich fertig. Ihr habt einen Einblick bekommen, das, was mich bewegt aktuell, was meine heissen Eisen sind. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr ruhig auf mich zukommen. Was für mich wichtig ist, oder ich will mich auf den Prozess fokussieren, mich von dem Unsichtbaren, von dem Teil, von dem Unsichtbaren, mich ganzheitlich bewegen zu lassen. Und ich freue mich auf das, was mir der Heilige Geist noch wird, in dem jetzt im Bild, in dem botanischen Garten noch alles will zeigen. Und ich glaube, ich habe die Grösse von dem Garten noch lange noch nicht begriffen. Und die Pflanzen auch noch nicht alle gesehen. Da gibt es noch viel zu tun. Amen.